Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers. Willkommen bei Doppelspitze, einem Podcast des Staatsanzeigers. Hier geht es um Politik, Wirtschaft und die großen Fragen in Baden-Württemberg. Verständlich erklärt und journalistisch eingeordnet. Mein Name ist Raphael Minkowski, ich bin Chefredakteur des Staatsanzeigers.
Ja, und ich bin Leonie Hines, Volontärin beim Staatsanzeiger, und wir sprechen gemeinsam über das Vergangene wie auch das aktuelle Geschehen in der Landespolitik. Über das, was unsere Kollegen aus der Wirtschaft bewegt, und erzählen euch, lieben Zuhörern, was in unserem Land wichtig ist.
Ja, gemeinsam diskutieren wir die Auswirkungen großer Entscheidungen, klären euch über Hintergründe auf und sprechen mit Menschen mit Expertise. Bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, in dem es überraschenderweise um die Landtagswahl geht in Baden-Württemberg, eine kurze Frage. Leonie, was glaubst du denn? Wie weit ist die Entfernung zwischen Bad Urach und Ehingen?
Da fragst du mich was.
Ja, ich muss das auch nachgoogeln, um ehrlich zu sein. 39,9 Kilometer. So nah liegen die beiden Orte zusammen, wo die beiden aussichtsreichsten Spitzenkandidaten für die Landtagswahl herkommen. Bad Urach und Ehingen. Sagt dir einer der beiden Orte was?
Beide tatsächlich, weil wenn du von mir aus nach Ehingen fahren willst, kommst du ganz nah an Bad Urach vorbei. Aber ich kann dir eine lustige Geschichte zu Ehingen erzählen.
Oh, gerne.
In Ehingen gibt es nämlich was ganz Besonderes. Jetzt halte ich mal gut fest hier an deinem Plastikstuhl.
Gut.
In Ehingen gibt es einen Leberkäse-Drive-In.
Ein Leberkäse-Drive-In?
Ja, okay. Du fährst dann mit dem Auto hin, lässt die Scheibe runter, so wie bei McDonald's.
Okay.
Und kriegst einen Leberkäse ins Auto geliefert.
Das ist originell, das habe ich noch nie gehört.
Das solltest du auf jeden Fall mal ausprobieren.
Und hat das irgendwas mit Manuel Hagel zu tun, dem örtlichen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl?
Tatsächlich schon. Wenn du nämlich mal auf sein Social-Media-Profil schaust, auf Instagram, dann findest du ein Video, wie er diesen Drive-In mal nutzt. Also, wenn du mich fragst, die machen die Scheibe nicht dick genug, aber ist schon ziemlich lecker. Und so wie er da reingebissen hat, glaube ich, sieht er das auch so.
Spannend, ne? Also auf sowas kann man den Landtagswahl auch runterbrechen. Und wenn wir mal auf Bad Urach gucken, da war ich ganz gerne schon mal Urlaub machen. Die Wasserfälle sind wunderschön und es gibt eine nette Geschichte dazu. Tatsächlich hat Özdemir, als er Minister war, er war ja Agrarminister in Berlin, in der Bundesregierung, hat sehr gerne Uracher Briefköpfe verschickt. Wo er einfach sagt, ja, also schöne Grüße aus Bad Urach. Das heißt, obwohl er Minister war und eigentlich sozusagen bundesweit bekannt war, hat er gerne immer mal Briefbögen mit Bad Uracher Grußformeln verschickt. Also er scheint da doch sehr heimatverbunden zu sein.
Also wie Postkarten, muss ich mir das vorstellen.
Ja, so genau. Das waren einfach Briefe, wo er dann einfach nicht nur als Minister gegrüßt hat, sondern auch darauf hingewiesen hat, dass er aus Bad Urach ist. Und ich glaube, das passt auch zu ihm, weil er betont ja mit jedem Satz, wie heimatverbunden ist, wie Schwäbisch er spricht und dass das eben seine Heimat war.
Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, egal, wo man Özdemir begegnet, ob in den sozialen Medien oder der Presse, das sticht eigentlich immer dasselbe hervor. Nämlich, dass er sehr sein Image pflegt, dieser Butterbrezel-versessene Schwabe mit türkischen Wurzeln zu sein.
Absolut. Und das ist ja auch das Spannende. Also er sagt ja immer, ich bin der anatolische Schwabe. Na? Also ich spreche Schwäbisch, ich bin konservativ erzogen, muslimisch und weil ich aus Oberschwaben komme. Also das sind so die beiden Attribute, die er vor sich her trägt. Und das ist wirklich spannend, weil er kommt damit auch tatsächlich an. Ne? Schwäbisch zu sprechen hilft in Baden-Württemberg definitiv. Und es ist schon bemerkenswert, immer wenn er sozusagen seine Heimat verbunden, seine Volksnähe hervorkehrt, spricht er Schwäbisch. Interessant ist halt bei ihm, und da blicke ich auf den langen Zeitraum zurück, er war ja der erste Migrant, der wirklich erfolgreich Politik gemacht hat, der in den Bundestag kam. Er sagt ja von selber sich, ich habe so einen Özelbrützel-Namen. Also er nimmt sich da selber aufs Korn und nimmt damit natürlich auch mögliche Kritik schon die Spitze. Aber kommen wir zunächst mal zu unserem Werbepartner und Sponsor, dem Sparkassenverband Baden-Württemberg. Der Podcast wird gesponsert vom Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsfachverband der 50 Sparkassen und ihrer Verbundunternehmen im Land. Als Arbeitgeber ist er das Haus der Möglichkeiten. Denn wer dort arbeitet, hat viel Raum, um die eigene Expertise auf sicherem Fundament einzubringen. Haben Sie schon mal über eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung der Sparkasse nachgedacht? Diese und andere verantwortungsvolle Tätigkeiten finden Sie unter www.sv-bw.de/karriere. Wie kommt es denn an? Also wenn du blickst ja sehr stark auf Social Media, auch auf die Brille, wie kommt es denn an, wenn ein Politiker sich so heimatverbunden zeigt?
Also Heimatverbundenheit ist prinzipiell eigentlich immer was Schönes. Das ist mal vorweggestellt. Ich würde aber sagen, Cem Özdemir ist online nochmal eine sehr, sehr eigene Persönlichkeit. Also wenn ich so auf sein Social-Media-Profil schaue, ich habe manchmal das Gefühl, zum einen, er kommt bestimmt nicht alleine auf die ganzen Ideen. Zum anderen, es gibt mittlerweile einen eigenen Cem Song. Mhm. Er benutzt ganz gerne so die trendenden Sounds, hat sich auch schon selber als Videospielcharakter inszeniert, sage ich mal, und arbeitet mit jedem zweiten Video an seinem Image. Und gut und schön, aber ich möchte eigentlich keinen Ministerpräsidenten, der gut in den sozialen Medien ist oder der sich da auskennt, sondern ich möchte einen, der Politik machen kann und der mich und meine Zukunft irgendwie... der mir in meiner Zukunft was bietet, sage ich mal. Wie siehst du denn das?
Ja, wollen wir uns vielleicht mal die Person Özdemir noch mal genauer anschauen. Das ist nämlich eine unheimlich spannende Persönlichkeit. Gibt ja die tolle Geschichte, er hatte in Deutsch 50 Fehler im Diktat. Ne? Also er konnte einfach die Sprache nicht. Er war ein cleveres Kerlchen und hat dann eine Deutschlehrerin gehabt, die hat gesagt, du, Cem, ich glaube, du kannst was. Und hat ihm Deutsch beigebracht mit Nachhilfe. Und er kommt ja aus ganz einfachen Verhältnissen. Die Mutter war Näherin, also es gab wenig Geld, klassische zweite Generation Einwanderung. Und das ist eigentlich das Bemerkenswerte. Und deswegen glaube ich, man kann diese, sag mal, diese Heimattümelei natürlich kritisch sehen. Aber weil für ihn Bad Urach wirklich eine Heimat geworden ist und er es geschafft, aus diesen kleinen Verhältnissen auch noch diese Barriere zu überwinden. Und das können wir uns heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Vor 30 Jahren war es relativ ungewöhnlich, dass ein Migrant mit türkischem Namen im Bundestag saß und Politik gemacht hat. Und wir haben ihn neulich mal gefragt, Herr Özdemir, ist es nicht das Bemerkenswerte, dass über Ihren Migrationshintergrund gar nicht mehr diskutiert wird? Ja, außer in vielleicht ganz rechten Kreisen, ne, die dann das gerne mal thematisieren. Und da hat er gesagt, ja, das ist tatsächlich für ihn ein großer Erfolg, dass er es geschafft hat, dass über den Mensch auch gerne kritisch diskutiert wird, aber der Migrationshintergrund nicht mehr. Also die Herkunft spannend, dann ist er in den Bundestag gekommen, hat die Bonus-Mein-Affäre gehabt, ne, wo er sozusagen Vergünstigung angenommen hat, musste zurücktreten, ist über das Europaparlament zurückgekommen, war 10 Jahre Grünen-Vorsitzender. Also jeder kennt eigentlich Cem Özdemir. Das ist auch das Bemerkenswerte dran.
Gut, ich schätze mal, die Frage ist dann eben immer, wie verstehen wir dieses Schwabendasein? Weil für mich ist jeder Schwabe, der dieses Schwäbischsein lebt, der eben diese Butterbrezel mag, der diese Maultaschen, in Özdemirs Fall wahrscheinlich die vegetarischen Gemüsemaultaschen, ja, aber ja, ja, sei auch recht, die dieses Essen zelebriert, die Sprache spricht, die ja leider Gottes zunehmend ausstirbt oder zumindest abnimmt. Und ja, deswegen, also ich habe ihn jetzt auch nie als Migranten, wie du sagst, oder als Person mit Migrationshintergrund so richtig wahrgenommen, weil warum, ich hatte keinen Anlass dazu, ich hatte keinen Grund.
Ja, und das ist echt das Spannende. Na, man hat eigentlich gar keinen Anlass, man diskutiert vielleicht eher, ist Özdemir so weit in die Mitte gerückt. Ja? Er hat ja, er zelebriert das ja so, er hat ja auf dem Parteitag gesagt, ich bin für Videoüberwachung, ich bin für Abschiebung von Straftätern auf einem grünen Parteitag. Da wäre man früher geteert und gesteinigt worden, wenn man sowas gemacht hätte. Und das ist bemerkenswert. Also er hat die Grünen so weit in die Mitte gerückt und darüber wird zu Recht vielleicht auch kritisch hinterfragt. Ne? Kann man das denn machen, wenn ein Teil der Basis ganz anders denkt? Ob er Migrant ist oder nicht, spielt ehrlich gesagt in diesem Wahlkampf so gut wie keine Rolle. Und wo wir schon über Dialekt sprechen, der andere Kandidat, der zelebriert das ja auch ein Stück weit. Er versucht zwar manchmal, seinen Dialekt ein wenig zurückzustellen, aber sozusagen die Heimat, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Und wie wirkt das auf dich?
Ich schätze mal, du sprichst hier von unserem Manuel Hage.
Genau, richtig.
In der Tat, da kommt das Schwäbisch auch immer mal wieder gerne durch. Ich würde aber sagen, Manuel Hage ist allgemein einer, der sehr darauf achtet, wie er redet. Also ob Schwäbisch oder nicht Schwäbisch, für mich wirkt er immer so ein bisschen kalkuliert. Er überlegt sich immer genau, was er sagt. Und das hängt wahrscheinlich auch mit seinem Dialekt zusammen. Ich habe immer das Gefühl, auf Social Media hörst du viel von seinem Schwäbisch. Wenn du abseits mit ihm redest, ja, dann wirkt es manchmal auch so, als hat er sich vorher überlegt, welche Formulierung benutze ich und was sage ich. Mir fällt da mal ein Beispiel ein. Da haben wir beide mal mit ihm gesprochen. Und dann hat er gesagt, der Nukleus des Problems. Ja, jeder normale Mensch sagen würde, der Kern des Problems. Aber dieser Mann hat sich bewusst dafür entschieden, ein Fachwort, ein Fremdwort damit reinzubringen. Mhm. Ich frage mich bis heute, wieso? Weil auf mich hat das nicht sympathischer oder eloquenter gewirkt, sondern es war für mich gestellt.
Und ich glaube, das ist ein bisschen die Thematik, wenn wir bei Aufnahme Manuel Hage gucken. Ne? Also für mich gibt es da so zwei Seiten. Wenn man mit ihm persönlich im Dialog ist, dann merkt man, da ist sehr viel Wissen, da hat er auch sehr viel Beratung im Hintergrund. Er hat auch gute Ideen, ne, was man machen könnte. Zum Beispiel eine Anleihe für das Land, um erneuerbare Energien zu finanzieren. Tatsächlich bemerken wir bei ihm, sobald eine Kamera da ist oder eine Bühne da ist, dann wird so ein bisschen umgeschaltet. Dann kommt manchmal auch eine vorbereitete Rede zum Ausdruck. Nun ist das bei fast allen Politikern so, dass sie sich wiederholen. Aber der Spiegel hat das so schön geschrieben, letzte Woche bei ihm wiederholen sich die Dinge etwas häufiger. Ne? Und ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt, ne, dass man Manuel Hagel kennt man noch zu wenig. Das ist es tatsächlich so, obwohl er jetzt auf Plakaten überall im Land zu sehen ist. Aber tatsächlich, wenn man die Bekanntheit vergleicht, dann ist Özdemir bei 90% bekannt. Hagel immer noch bei 40-50%. Allerdings ist Özdemir auch umstritten. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Aber ich glaube, das ist das Hauptproblem, ne? Dass Manuel Hagel tatsächlich für viele nicht greifbar ist. Ne? Weil man nicht weiß, wofür steht er, was macht er, was sind die Dinge, ist es authentisch, was er sagt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Ambivalenz.
Ich finde, das schlägt sich sogar in den sozialen Medien wieder. Wenn du da mal einen genauen Blick drauf hast, auf Instagram, kann Hagel gerade mal mit 27.500 Followern glänzen. Ist ja, wenn du dir mal vorstellst, 27.000 Menschen vor dir, ist eine Menge. Der Özdemir hat aber knappe 209.000. Und das ist dann doch nochmal ein guter Unterschied. Aber Raphael, jetzt sag mal, der Hagel ist jetzt vergleichsweise unbekannt. Könnte das ihn am Erfolg jetzt hindern?
Das ist jetzt die entscheidende Frage, die wir jetzt auch stellen wollen. Ne? Was kann denn die Kandidaten jetzt so kurz vor der Wahl noch aufhalten? Wir haben bei Özdemir ganz klar einen Kandidatenfaktor, will heißen, der Kandidat ist wesentlich beliebter und bekannter als die Partei und zieht die Partei nach oben. Ne? Wenn wir sehen, die Grünen sind bundesweit bei etwa 14%. Jetzt liegt Özdemir je nach Umfrage zwischen 21% und 23%, also fast 10% über den Bundestrend. Das ist bemerkenswert. Ne? Und ihm gelingt es tatsächlich, ein Teil der sogenannten Kretschmann-Wähler, die in den letzten 15 Jahren eigentlich CDU-Wähler waren und zu den Grünen gewechselt ist, zu binden. Und Hagel umgekehrt profitiert sehr stark von dem Bundestrend, dass die CDU gerade generell im Aufwind ist und tatsächlich eben den Kanzler stellt, der im Ausland auch eine gute Figur macht, allerdings innenpolitisch noch nicht so liefert, wie man das erwartet hat. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem von Hagel gerade. Es kommt nur bedingt Rückenwind aus Berlin. Wir erinnern uns an die Debatte über Lifestyle und Zahnersatz. Also das ist natürlich tödlich, sowas 3 Wochen vor der Landtagswahl zu thematisieren, egal wie man das inhaltlich findet. Und er selber hat dann ja in dem Moment auch sich gegen diese Forderung gestellt. Aber wir erleben jetzt nicht, dass ein Hagel sozusagen ein Hagel das Zugpferd ist, dass die CDU nach oben zieht, sondern sehr umgekehrt, dass die CDU insgesamt gerade ganz gut im Trend liegt und auch tatsächlich mal bei 29-30% stabil liegt. Und die spannende Frage ist, reicht das? Ja? Reicht das ins Ziel? Also kursieren natürlich immer wieder auch Umfragen, wo die beiden Parteien nochmal näher aneinander raten. Es gibt aber auch Gegenteilige. Und das ist der große Faktor, den wir jetzt noch nicht kennen. Ja, also tatsächlich, wer liegt am Ende vorne? Weil das wird die entscheidende Frage sein, wer in die Wieler Reißenstein einzieht.
Gut, Özdemir hat natürlich den großen Vorteil, er surft so ein bisschen auf seiner Welle der Bekanntheit. Könnte diese Welle brechen? Was meinst du?
Ja, und wir dürfen eins nicht unterschätzen. Ja, 209.000 Follower ist ein Wort. Ja, und er ist bei Maischberger, er ist bei Anne Will, er ist im Spiegel, er ist in der Süddeutschen Zeitung. Das ist zwar Hagel auch, aber natürlich nicht in diesem Maße. Aber das zahlt natürlich auch nur bedingt ein, ne, weil die 209.000 Follower sind auch natürlich nur zum Teil in Baden-Württemberg. Und das ist die entscheidende Frage. Ne? Also der Kandidat kann noch so populär sein. Der Ministerpräsident wird in Baden-Württemberg nicht direkt gewählt, sondern man muss die Partei wählen. Am Ende müssen die Wähler Grüne ankreuzen. Und auch, das dürfen wir nicht vergessen, in einem Zwei-Stimmen-System. Zum ersten Mal haben wir Erst- und Zweitstimme. Also wir werden wahrscheinlich durchaus im erheblichen Maß mit Stimmensplitting rechnen müssen. Und das ist dann schon die Frage, ob das reicht. Ne? Also vielleicht wählen doch viele Grüne SPD, die eher links stehen, und viele CDU, FDP, die eher im bürgerlichen Lager stehen. Und wir sehen schon auch, also die Wahlkämpfe der Grünen sind ausgebucht, alle sind begeistert, ist bei der CDU aber ganz genauso. Und ob da jetzt nochmal so ein Schwung kommt, die letzten 3-4% rumzureißen, das ist so die entscheidende Frage. Jetzt erzählen die Grünen ja sehr gerne, naja, damals vor 4 Jahren, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren sind wir auch 12% zurückgelegen, aber das war eine andere Situation. Da hatten wir einen Winfried Kretschmann, damals waren die Grünen Thema en vogue, da war Klimaschutz das Top-Thema und die CDU hatte schwache Kandidaten und war zerstritten. Und das ist heute alles nicht der Fall. Ja, deswegen, da müsste schon noch was richtig passieren, damit Özdemir noch über die Ziellinie getragen wird. Oder wie nimmst du das wahr?
Also, man muss mal zuerst sagen, vor 10 Jahren habe ich mich noch nicht für Politik interessiert.
Das stimmt, konntest du auch noch nicht. Musstest du nicht, ne? Aber du siehst die aktuelle Situation ja ein Stück weit, ne? Du siehst die Präsenz der Kandidaten. Glaubst du, dass Özdemir die Möglichkeit hat, noch so viel Wählerpotenzial zu erschließen, dass er am Ende die CDU überholt?
Zunächst einmal muss man, glaube ich, sagen, dass diese Followerzahl auf Social Media hat noch nichts auszusagen.
Richtig.
Das ist mir ganz wichtig zu betonen, weil er kann noch so sehr Showman sein. Es bringt ihm alles nichts, wenn seine Partei nicht das ist, was das Volk eben gerade möchte. Mhm. Wenn sie nicht die Ansätze haben, die das Volk auch anstrebt. Mhm. Also ich glaube, diese Person trägt mit Sicherheit in weitem Maße dazu bei. Aber letztendlich werden die Menschen nicht die Stimme Manuel Hagel oder Cem Özdemir geben, sondern sie werden sich überlegen, möchte ich grün oder möchte ich schwarz? Wobei wir auch ehrlich sein müssen.
Richtig.
Wenn wir uns das mal genauer anschauen, welche Koalitionen möglich sind, dann...
Und das ist ja das Spannende, dass wahrscheinlich die beiden Parteien, die sich jetzt zwar jetzt also schon fair und anständig im Wahlkampf relativ klar bekämpfen, wir merken schon, da werden gewisse Grenzen nicht überschritten. Selbst am politischen Aschermittwoch hat man zwar den Gegner angegriffen, aber selten auf der persönlichen Ebene. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich groß, dass beide am Ende miteinander koalieren müssen. Weil wenn wir uns mal die aktuellen Umfragewerte anschauen, wenn man ehrlich ist, ist das die einzig stabile Koalition, wenn man die AfD nicht mitrechnet, von der alle Parteien klar gesagt haben, dass sie nicht mit der zusammenarbeiten wollen. Ich glaube, ganz ehrlich, bei der CDU ist man sich selber nicht so ganz sicher, was man möchte. Da gibt es sicher eine große Sehnsucht, die Grünen loszuwerden. Ja? Also vor allem so aus teilweise ideologischen Gründen. Es gibt natürlich auch innerhalb der Grünen einen linken Flügel, mit dem man in letzter Zeit sehr viele Streitigkeiten hatte. Gleichzeitig weiß man, dass es vielleicht gar nicht so viele Alternativen gibt, miteinander zu arbeiten.
Ich würde jetzt auch mal eine ganz mutige Aussage treffen.
Ja, sehr gerne.
Und sagen, ich glaube, die CDU konkurriert nicht nur mit den Grünen um Stimmen, sondern vor allem auch mit der AfD.
So ist es.
Ich glaube nämlich, alle, die sagen, die AfD ist mir zu radikal, die ist mir zu weit rechts und damit kann ich mich nicht identifizieren, die suchen nach einer Alternative, wo sie trotzdem eine Veränderung in die Richtung sehen, die sich wünschen. Und ich glaube, das bietet momentan vor allem die CDU. Und vor allem ist die CDU eben die Partei, bei der man sagen kann, okay, die kommt hier definitiv in den zweistelligen Prozentbereich. Ja. Wir müssen hier Wir müssen hier weder um 5% kämpfen wie bei der FDP noch.
Oder um die Zweistelligkeit wie bei der SPD. Ja.
Genau. Und ich glaube, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Faktor. Und ich glaube, hier werden sich auch noch ganz viele Stimmen kurz vor der Wahl verteilen.
Richtig. Also das dürfen wir nicht unterschätzen, der Last-Minute-Swing, ja, weil viele noch unentschieden sind. Es gibt viele, die sich ehrlich gesagt jetzt erst mit der Landtagswahl beschäftigen und die vielleicht Özdemir grob einordnen können, Hagel noch relativ wenig. Also da kann sich auf den letzten Metern noch viel passieren. Und wie du, glaube ich, richtig gesagt hast, die Hauptkonkurrenz ist tatsächlich die zwischen AfD und CDU. Das sehen wir in Ostdeutschland in verschärfter Form. Da geht es wirklich um die Frage, wie oder die. Dieser Satz ist auch von Manuel Hagel schon gefallen. Und wenn wir mal schauen, was passiert denn gerade auf Facebook? Ein ganz spannender Gradmesser.
Facebook jetzt. Also Raphael, falsche Generation, mit der du hier gerade sprichst.
I know, das ist tatsächlich eher was für die über 40-Jährigen. Aber das Spannende ist dabei, vielleicht sind das ja auch gerade die Wähler, die die AfD gerne anspricht. Und das Spannende ist, und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, tatsächlich, wenn Facebook wird gerade alles überflutet, was zur Wahl stattfindet, zu den Grünen, das kennen wir schon, ne? Also bis zu 1200 Hasskommentare, aber eben auch bei der CDU, ne? Weil tatsächlich die AfD die CDU als Hauptgegner entdeckt hat. Es gibt ja auch den Satz, wir wollen die CDU zerstören. Bisschen paradox, wenn man eigentlich mit ihr zusammenarbeiten möchte. Und das ist die entscheidende Frage, ne? Weil wenn tatsächlich die AfD noch stärker werden sollte, und das ist die große Unbekannte, wenn aktuell liegt die AfD bei 20%, liegt sie bei 23 oder bei 25%, dann könnten all diese Rechenspiele, die wir gerade gemacht haben, Deutschland-Koalition aus CDU, SPD, FDP oder Schwarz-Grün, vielleicht am Ende Makulatur sein. Und dann geht es vielleicht gar nicht um die Frage, wer liegt vorne, sondern wie kann ich überhaupt noch eine stabile Regierung bilden.
Aber Raphael, ganz kurz, ich würde noch mal kurz zurückspulen wollen. Lass uns mal einen Exkurs machen. Du hast gerade gesagt, zunehmend viele Jüngere wählen ja auch die AfD.
Richtig.
Weißt du, was ich da für eine Theorie dafür habe?
Aber ja, sag doch.
Ich finde nämlich, man beobachtet im Trend, dass entweder sehr viele die Linke wählen oder sehr viele die AfD.
Ja.
Viel mehr als jetzt bei der älteren Wählerschaft, sage ich mal. Nicht zu alt, nur älteren.
Dankeschön, ja.
Und ich habe die Theorie, dass es unter anderem daran liegt, dass wir schon immer gelernt haben, es gibt nur rechts und links. Und das ist etwas, ein großes gesellschaftliches Problem, glaube ich, dass wir nicht mehr gelernt haben, auszudifferenzieren, in unterschiedlichen Themen unterschiedliche Positionen einnehmen zu können. Sondern uns wird gesagt, du bist entweder links oder du bist rechts. Fertig. Wir dürfen nicht mehr mittig stehen. Wir dürfen nicht sagen, hey, hier habe ich eher eine linke feministische Ansicht und hier eher eine konservative. Weil wir werden dann sofort wegen dieser konservativen Ansicht angegriffen.
Ja.
Und ich finde, das ist ein großes Problem. Und deswegen kannst du auch zunehmend diese Radikalisierung in beide Richtungen machen.
Das ist hochspannend, weil tatsächlich, ich kenne auch sozusagen aus meinem Bekanntenkreis viele, die deiner Generation ja angehören, die sich sehr klar zu Linken bekennen, wenn sie eher links denken. Und tatsächlich haben wir ja gemerkt, bei den letzten Erstwählerbefragungen, auch der letzten Landtagswahlen, dass die AfD, die früher relativ weit hinten lag, da auch aufgeschlossen hat. Also tatsächlich polarisiert sich da die Debatte. Und vielleicht ist das auch so, weil wir natürlich stark über Social Media auch nur die Extreme wahrnehmen. Die laute Stimme wird wahrgenommen. Und das ist ein Riesenproblem. Das merken wir auch in diesem Landtagswahlkampf. Ne? Also tatsächlich ist es erstaunlich, weil die CDU diese ganzen Flüchtlingsthemen eben nicht thematisiert. Ja, die AfD bestimmt hier nicht den Diskurs. Interessanterweise hat die AfD auch eine Vetternwirtschaftsaffäre am Hals. Ne? Also sie hat massenhaft Verwandte angestellt, nicht direkt, weil das verboten wäre, sondern indirekt über Kreuz. Auch der Spitzenkandidat Markus Frohnmeier ist davon betroffen. Die interessante Frage ist, schadet das der Partei? Bisher ist es noch nicht so erkennbar. Es kann aber schon sein, dass gerade die, die du angesprochen hast, die werden sich das dann vielleicht schon überlegen. Wenn die Partei, die eigentlich noch gar keine Macht hat, das Einzige, was erachtet, sind ein paar Posten im Bundestag und im Landtag, ne, die einigermaßen gut bezahlt sind. Das Erste, was der AfD einfällt, ist, das der Familie zuzuschieben. Das kann schon ein Stück weit diesem Image von der Partei, der kleinen Leute und des Volkes schaden. Ne. Die Frage ist halt, wie weit wird das in diesen alternativen Wahrheitszirkeln und Kreisen überhaupt durchdringen? Aber nochmal aufs Zurückkommen, was du gesagt hast. Ich finde das total spannend. Wir kriegen ja gar keine differenzierte Debatte mehr hin. Ne? Also zum Flüchtlingsthema, man kann nur sagen, möglichst viele abschieben und andere Töne werden gar nicht mehr gehört, umgekehrt. Und das ist, glaube ich, das Problem, das wir generell haben, warum sich jetzt in Ostdeutschland die Dinge auch so polarisieren, dass am Ende noch zwei radikale Kräfte gegenüberstehen.
Absolut.
Wie nimmst du das denn wahr? Vielleicht nochmal um die Frage, also wie wird es denn in deiner Generation wahrgenommen? Also du erlebst es ja vielleicht auch selbst, ne, im Bekanntenkreis oder auch auf Social Media. Ist das eine Entwicklung, dass nur noch die Radikale, die laute Position gehört wird?
100%. Wenn du etwas in den Feed gespielt bekommst, ist es, ich will nicht immer sagen, prinzipiell radikal, aber es sind immer laute Stimmen. Und es ist doch meistens die Linke oder es ist die AfD, weil das auch die Themen sind, die am meisten aufgenommen werden. Das sind natürlich die Themen, die am meisten polarisieren. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über, ich sag mal, das Abtreibungsgesetz reden. Ich weiß, die Heidi Reicheneck ist damals total durch die Decke gegangen. Dann hat jeder auf Social Media die gleiche Rede von ihr repostet. Ja. Aber was die Frau sonst so macht, damit hat sich keiner beschäftigt.
Ja.
Und ich sage es jetzt frei heraus, ich sag mal, wirtschaftlicher Sachverstand ist eben nochmal eine ganz andere Geschichte wie eine feministische Einstellung.
Und richtig, ja.
Ich würde auch von Herzen sagen, ich bin eine Feministin, aber ich weiß halt auch, wie unsere Wirtschaft funktioniert. Und deswegen kann ich jetzt nicht unbedingt hier uneingeschränkt Heidi Reicheneck toll finden.
Ja.
Weil auch wenn ich ihr da total recht gebe mit der Abtreibungsdebatte, gibt es andere Themen, wo ich sage, das geht gar nicht. Aber natürlich sind es trotzdem die Dinge, die dann auch die junge Wählerschaft beeinflussen.
Absolut.
Weil ich sehe dann 500 Mal dasselbe Video zu derselben Debatte und dann denke ich mir so, ah ja, die Linke, die macht ja genau das, was ich haben möchte.
Jetzt kommen wir wieder auf die Landtagswahl zurück. Umso erstaunlicher ist ja, dass sich hier zwei Kandidaten, nämlich Hagel und Özdemir, um die Mitte balgen. Die versuchen ja beide zu sagen, wir sind so weit in der Mitte. Also Özdemir, ne, hat seine Partei so in der bürgerlich-konservativen Ecke verortet und die Linken in der Partei sagen nichts, weil sie den Wahlsieg in Gefahr sehen. Nur ist Hagel sicher keiner, der stark in die Mitte rückt, in die liberale Mitte, aber er versucht immer anschlussfähig zu bleiben. Ne? Er blinkt manchmal so ein bisschen in die konservative Richtung, lobt aber auch manchmal Herrn Kretschmann, ne, was natürlich immer sehr einfach ist, weil der sehr populär ist. Also, und das ist spannend, die versuchen die Mitte zu besetzen. Und dann haben wir die AfD, ne, die hier so ein bisschen eine Sonderstellung hat, die aber erstaunlicherweise wenig Wirkung hat, ne, auch in der öffentlichen Diskussion hier in Baden-Württemberg. Und das kommt jetzt neu hinzu, tatsächlich wird ja in Baden-Württemberg zum allerersten Mal eine Linkpartei, also eine Partei links der SPD, wahrscheinlich in den Landtag einziehen. Ja, und das ist bemerkenswert. Die haben hier kaum Strukturen, kaum Mitglieder, haben sich jetzt sehr stark auch durch die große Rede von Heidi Reicheneck, da ist vor allem natürlich die zum Thema gemeinsame Abstimmung mit der AfD, der CDU im Bundestag, na, das war ihre Initialzündung. Das ist interessant. Ne? Wir werden wahrscheinlich mit der Linken eine sechste Fraktion im Landtag haben, was vorher völlig unvorstellbar war. Was meinst du, woran liegt das? Nur die Popularität von Heidi Reicheneck?
Also die Heidi Reicheneck wird es mit Sicherheit nicht alleine ausmachen.
Ja.
Das ganz bestimmt nicht, aber ich kann nur wiederholen, je jünger die Wählerschaft wird, desto gespaltener wird es. Und wir haben jetzt eben auch, ich sag mal, das erste Mal, dass Schüler in den meisten Fällen oder junge Menschen in der Ausbildung wählen dürfen. Weil ab 16 darfst du jetzt in die Wahlkabine.
Absolut.
Und das macht einen sehr, sehr großen Unterschied.
Und natürlich hat die Linke einen Vorteil. Die SPD regiert in Berlin mit, muss ganz viele anstrengende Kompromisse machen, ne? Muss jetzt über die Rente mit 70 vielleicht diskutieren. Und die Linke kann natürlich sehr schön ihre Position da ausfalten. Ne? Das macht es ja in Baden-Württemberg auch der SPD sehr schwer. Und lass uns vielleicht nochmal kurz über die anderen Parteien sprechen. Wir haben jetzt ganz viel über Grüne und CDU gesprochen, die sicherlich im Mittelpunkt stehen. Aber es gibt ja noch drei andere Parteien, die nicht unwichtig sind. Reden wir doch mal über die SPD. Ne? Ich meine, das ist eine Partei, die hat es immer schwer gehabt in Baden-Württemberg. Jetzt liegt sie bei 8%. Das ist natürlich schon bitter für so eine stolze Volkspartei und für jemand wie Andreas Stoch, den Spitzenkandidaten und Landeschef, da sagen viele, das war einer der besten Kultusminister, die wir je hatten. Aber leider hat er diesen Job nur wenige Jahre machen können und ist dann wieder in die Opposition gegangen. Das ist natürlich schon schwierig. Wird denn die SPD überhaupt noch wahrgenommen?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall von der Jugend auch. Also ich muss sagen, ich sehe auch sehr viel in den sozialen Medien von den Jusos. Mhm. Gerade die Jungpartei ist da sehr aktiv. Mhm. Generell würde ich sagen, bei uns in Baden-Württemberg, also die AfD hat ja gar keine Jugendpartei. Die Linke ist auch eher zurückhaltend.
Auch sehr klein, ne? Also die Linkslogen ist tatsächlich sehr, das sind ja insgesamt nicht viele Mitglieder.
Genau, aber vor allem die Jusos, aber auch die Junge Union sehe ich als sehr aktiv. Mhm. Vielleicht, man muss natürlich auch immer sagen, es kann auch an meinem Algorithmus liegen. Das ist immer so eine Sache. Ich bin natürlich auch in meiner eigenen Bubble drin. Vielleicht ist es jetzt auch einfach meine subjektive Einschätzung, aber so ist das, was ich wahrnehme. Und dann gibt es natürlich noch die Jugendpartei der Grünen. Die sind auch sehr aktiv. Ich habe aber das Gefühl, sie werden mir persönlich weniger ausgespielt.
Das Spannende ist, ich glaube, da liegst du ganz auf dem Trend, die grüne Jugend hat ja, und jetzt reden wir doch noch mal kurz über die Grünen, aber die grüne Jugend hat ja hier auch immer ein gewisses Problem. Ne? Die ist ja bundesweit ganz weit links stehen. Da ist ja sogar ein Teil der Partei ausgetreten, die fast sozialistische Thesen vertreten haben. Sind die in Baden-Württemberg schon ein bisschen moderater, aber die leiden natürlich schon unter diesem extremen Mittekurs von Özdemir. Und das hat man sehr schön gesehen vom Parteitagsbericht. Da sagen die dann, naja, wir wollen, dass Özdemir die Wahl gewinnt, aber eigentlich würden wir gerne die grünen Themen vorne haben. Ne? Und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Mhm. Ich glaube, die haben Motivationsprobleme. Ne? Und das Interessante ist, dass Özdemir nicht an die Linke verliert bisher, sondern eher von der SPD die Wähler abzieht. Aber kommen wir nochmal zur SPD zurück. Ja, die Jusos sind aktiv. Ich glaube, das nehme ich auch so wahr. Die sind
richtig
engagiert. Ja. Die machen auch einen tollen Wahlkampf. Wir dürfen auch nicht vergessen, die SPD ist immer noch eine riesige Partei. Also was die Mitgliederzahl angeht, sind die viel größer, ne, als die Grünen und als die anderen. Die schaffen nur einfach nicht ihr Potenzial auf die Waage zu bringen. Und sie haben, glaube ich, ein strategisches Problem. Jeder, der so linksliberal denkt, überlegt sich jetzt halt gerade, na, will ich vielleicht Hagel als Ministerpräsident verhindern? Will ich Özdemir haben? Genauso wie das ja umgekehrt im bürgerlichen Lager zwischen FDP und CDU passiert. Und das ist ein riesiges Problem. Das ist seit 15 Jahren das Problem. Da hat man immer in der SPD gesagt, naja, schalte Kretschmann. Ja, wegen Kretschmann wählen die Leute jetzt halt grün. Jetzt wählen sie aber halt dann teilweise auch wegen Özdemir grün. Und die SPD tut sich unglaublich schwer, ein eigenes Thema zu setzen. Ja, sie setzen auf Wohnungsbau, sie setzen auf Ausbildung, kostenlose Kindergärten. Da werden sie aber dann teilweise von der Linken wieder links überholt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich kenne Andreas Stoch persönlich sehr gut. Er ist großer Fan des FC Heidenheim.
Sehr sympathisch für mich.
Absolut, ja. Ne? Du kommst ja aus der Gegend. Ne? Deswegen,
ich komme nicht nur aus der Gegend. Mein Vater schafft da und ich bin eingefleischter Heidenheim-Fan.
Ja, dann. Also dann doppelt sympathisch. Ja. Und der Verein ist ja auch sympathisch. Ne? Wie schafft er das, in der Bundesliga zu bleiben? Hoffentlich bleibt er auch
ich
das.
Ich habe meine Bedenken. Aber man muss natürlich, wieder ein kurzer Exkurs, aber ja, den müssen aber unsere Hörer ertragen.
Aber klar.
Ich finde es ja wundervoll, dass der erste FC Heidenheim es von der 5. Liga
unbedingt
hoch in die Bundesliga geschafft hat und sich jetzt schon im 3. Jahr hoffentlich noch halten kann.
Absolut.
Vielleicht ist, auch eher nicht.
Mit so bescheidenen Mitteln, und da wohnen ja viele wirklich noch in Heidenheim, sind dort verwurzelt. Also es ist ein absolutes Phänomen. Übrigens richtig. Andreas Stoch und Frank Schmidt kennen sich sehr gut. Die haben ja schon früher zusammen Handball gespielt und auch Fußball miteinander gespielt. Ne? Also auch das
Handball
ist eine tolle Geschichte.
Fußball.
Ja, tatsächlich, beide Sportarten. Ich weiß nicht, wer wo besser war, das haben sie uns nicht erzählt. Aber tatsächlich ist Andreas Stoch da in der Region super verwurzelt. Und ich glaube, eine gewisse Parallelität haben wir da schon. Ne? Die SPD kämpft hier massiv gegen den Abstieg. 8% wäre natürlich eine Katastrophe. Eine Zweistelligkeit ist dann schon das Ziel und auch das will was heißen. Und auf fast verlorene Posten und mit ganz wenigen Mitteln. Und das ist schwierig. Aber ich glaube, da gilt wie beim FC Heidenheim, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, wenn,
man sieht das sich ja in einer ähnlichen Position, nicht wahr?
Finden sich in einer ähnlichen Position. Ja, das ist eine gute Parallele. Andreas Stoch bemüht diese Parallele auch sehr gerne, weil wir vergessen nicht, wie sich der FC Heidenheim im letzten Saison gerade noch gerettet hat in der Relegation. Solche Wunder können ja immer wieder passieren. Ja,
und war ein wunderbares Spiel. Das 90 Minuten lang habe ich beobachtet, wie der Ball hin und her geflogen ist und nichts ist passiert.
Ja.
Und in den letzten Minuten haben sie es gerissen. Vielleicht schafft die SPD das auch.
Ich habe tatsächlich mitgefiebert mit Heidenheim in der Situation. Leider mussten wir kürzlich, als VfB gegen Heidenheim gespielt hat, da musste natürlich mein Herz, das ja für den VfB Stuttgart schlägt, da musste ich dann doch für den VfB Stuttgart sein, obwohl mir das leid tat. Deswegen waren 3:3, glaube ich, ein ganz fairer Kompromiss, oder?
Du, ich saß da im Stadion und ich habe mich dann noch so gefreut, wo ich dachte, ja, ihr Stuttgarter, da habt ihr es. Dann kommt dieses 3:3.
Ach ja, und das müssen wir, weil wir jetzt ein Baden-Württemberg-Postgrad sein, natürlich auch noch der SC Freiburg loben. Das ist auch einer der absolut sympathischen Clubs, die mit ganz wenig Geld und langem an ihrem Trainer festhalten, das ist irgendwie eine Parallele zu Heidenheim, auch ganz sympathisch sind. So, jetzt sind wir ein bisschen abgewichen, aber ich glaube, das musste mal gesagt werden, oder?
Das musste mal gesagt werden und ich habe eine wundervolle Überleitung.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
So, wenn wir nämlich schon bei Sportarten sind, die SPD steht ja schon im Aus, kann man sagen, nicht wahr?
Ja.
Und ich glaube, Andreas Stoch, der fühlt sich schon fast ein bisschen zu unbeobachtet.
Ja, meinst du? Hast du da was beobachtet? Jetzt kommt ein kleiner Funfact. Achtung.
Kleiner Funfact. Nämlich was Lustiges gesehen. Und zwar hat er, also alle Spitzenkandidaten haben ja in der ARD-Mediathek so ein kleines Kurzporträt von 15 Minuten.
Jawohl.
Und das habe ich mir auf dein Anraten angeschaut in Vorbereitung auf diesen Podcast.
Genau.
Ich habe schon erfahren, du hast es dir nicht so aufmerksam angeschaut.
Sieht so aus, ja.
Aber mir ist da was Lustiges aufgefallen. Ich erzähle das dir jetzt mal und dann möchte ich mal von dir eine kleine Einordnung haben. Jetzt bin ich aber gespannt. Und zwar hatte unser Andreas Stoch einen Termin in Baden-Baden. Mhm. Kurz davor hat er mich noch bei der Tafel ausgeholfen.
Okay.
Und dann hat nämlich der SWR ihn erwischt und hat ins Auto reingefilmt, wie er seinem Fahrer zugeflüstert hat. Er solle doch bitte kurz, wenn sie jetzt eh schon hier sind, in Frankreich über die Grenze fahren. Und ihnen da ein Bild von der Metzgerauslage schicken. Und als der SWR ihn dann drauf angesprochen hat, hat er gesagt, ja, die Entenpastete.
Ja, siehst du? Ne? Also, naja, so kann man es runterbrechen. Ne? Aber ich glaube, das ist ganz typisch für Andreas Stoch. Er ist nämlich ein sehr pragmatischer und irgendwie auch witziger Typ, der selbst in so einer Situation noch eine lustige Antwort hat. Ne? Und ich glaube, das steht vielleicht auch ein bisschen für die Unkonventionalität. Andreas Stoch hat als Kultusminister wirklich Großartiges geleistet. In dieser kurzen Zeit, das waren nur 3 Jahre, hat er es geschafft, in diesem Ressort, in dem du eigentlich nur verlieren kannst. Ja, weil jeder weiß es besser. Ne? Wir haben 82 Millionen Bundestrainer und wir haben hier 11 Millionen Eltern, die genau wissen, wie Schulpolitik zu funktionieren hat. Und er hat die Akteure geeint. Es gibt eine schöne Geschichte, die erzählt er sehr gerne, dass zu seinem Abschied, da wurde ein gemeinsamer Bildungsplan vorgestellt und dann war das ein sehr gemischtes Publikum von Bildungsakteuren und am Ende sind tatsächlich alle aufgestanden und haben applaudiert. Ja? Nicht, weil sie das doch so toll fanden, sondern die Art, wie er Menschen zusammenführt, wirklich großartig ist. Und das ist ein bisschen die Tragik von Andreas Stoch. Er hat nur sehr kurze Zeit gehabt, das zu zeigen, was er kann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er das nochmal kann, ist sehr gering. Übrigens, Andreas Stoch wird alle Voraussicht nicht nochmal Kultusminister werden, selbst wenn es für die SPD reicht. Das hat er, also natürlich sagt er jetzt nicht darüber, welches Ministeramt er will, das sagt kein Politiker, aber das hören wir sehr, sehr deutlich. Er will sich wahrscheinlich das Finanzministerium schnappen, so wie Lars Klingbeil im Bund, um gestalten zu können. Also das ist die spannende Frage. Ja, die einzige Perspektive, die SPD ist die Deutschlandkoalition, die aber auch sehr unpopulär ist unter den Mitgliedern. Also auch das wird schwierig.
Woran liegt das?
Naja, wer würde denn schon gerne in eine Koalition mit 2 Parteien, die eigentlich dem anderen Lager angehören, eintreten? Das war ja damals wie die FDP, die bei der Ampel so ein bisschen sich wie das 5. Rad am Wagen gefühlt hat. Das wird sicher eine sehr schwierige Konstellation. Wir hören allerdings sehr glaubwürdig von den 3 Akteuren, Manuel Hagel, Andreas Stoch und Hans-Ulrich Rücke, den Landes- und Fraktionsvorsitzenden der FDP, dass sie sich schon sehr lange treffen, auch in informellen Runden. Es gab ja vor 1,5 Jahren den sogenannten Bildungsfrieden. Da hat man sich in Kloster Bebenhausen alle Parteien getroffen und da hatten die 3 eigentlich schon eine relativ klare Position zur Bildung. Also gibt es auch ein Vertrauensverhältnis und man hört immer wieder, naja, wenn es reichen würde, also wenn die Prozente dann stimmen würden, dann würden wir das probieren. Das kann aber natürlich auch von Manuel Hagel nur in der Verhandlungsposition sein, um in Koalitionsverhandlungen mit den Grünen was zu erreichen. Also wird total spannend. Die SPD ist natürlich immer noch sauer auf die Grünen, dass sie damals nicht mitregieren durften. Und die FDP noch vielleicht zum Schluss. Hans-Ulrich Rücke, da vielleicht auch mal die Frage, wie wirkt er denn auf dich in Social Media und auch in den Kanälen, die du ihnen begegnest?
Rafael, ganz einfache Antwort. Gar nicht.
Okay.
Also er ist mir noch nie irgendwo begegnet.
Okay.
Ich glaube...
hat eine geringe Reichweite, schließe ich daraus. Ne?
Richtig. Das letzte Bild, das mir von ihm begegnet ist, war, glaube ich, tatsächlich auf der Website des Staatsanzeigers.
Okay, na dann. Das ist übrigens irgendwie sinnvoll, da drauf zu gucken, weil da sieht man über alle Kandidaten die Porträts.
Sowieso.
Kleiner Werbeblock, muss sein. So, aber das wirklich Spannende ist bei Rücke, ne, auch da ist es die letzte Chance, ne, rein so biografisch, ne, dass er am Ende seiner Karriere steht, jetzt kann er noch mal Minister werden oder nicht. Die FDP steht bei 5%. Die Schicksalswahl, er sagt, entweder wir schaffen es jetzt oder die FDP wird bundesweit untergehen, weil wenn sie in Baden-Württemberg nicht im Landtag kommt, dann wird das schwierig. Es gibt jetzt so Umfragen, die sie wieder bei 6% sehen. Das ist natürlich lebensgefährlich, was da passiert. Ne? Also auf 5% zu stehen der Konstellation. Die FDP rückt dann sehr weit ins bürgerliche Lager, hat gesagt, wir wählen Özdemir nicht als Ministerpräsidenten, wir verhindern die Grünen. Ob das dann reichen wird, ist natürlich eine sehr spannende Frage. Er ist ein Wortgewaltiger, manchmal sagen auch scharfsinnige Kritiker, wirkt nicht immer auf alle sympathisch. Also das wäre eine sehr, sehr spannende Koalition dieser 3 Parteien. Wir werden ja am Ende vielleicht nochmal eine kurze Wette abschließen, welche Regierung da zustande kommt, aber da Da wird es dann schon mal interessant. Gucken wir vielleicht noch ganz kurz auf die AfD.
Die AfD.
Da haben wir noch nicht viel gesprochen. Ne?
Warum sprechen wir denn nicht so viel über sie?
Ja, das, weil, glaube ich, viel zu viel über die AfD gesprochen wird. Das ist, glaube ich, das Interessante. Ne? Also die AfD ist ein bisschen der rosa Elefant. Jeder spricht drüber oder spricht nicht drüber. Tatsächlich ist es wahrscheinlich ziemlich egal, weil die AfD in ihrem eigenen Universum wohnt und ihre eigenen Themen setzt. Markus Frohnmeier ist eine sehr spannende Person, ne? Die tatsächlich ganz früher in jungen Zeiten sehr radikal rechts stand, ne? Und das auch relativ wenig verhohlen hat. War ja Vorsitzender der Junge Alternative, hat sich dann jetzt zumindest im Auftreten sehr stark gewandelt, ist sehr freundlich, wirkt so ein bisschen wie der nette Onkel, der alte CDU-Politik verkauft. Ja, das ist so, man erstaunt schon manchmal, wenn man die Person über lange Zeit beobachtet hat. Und die ganze AfD wirkt jetzt, also sie versucht jetzt dieses Wut- und Hassbürgertum ein bisschen nach hinten zu stellen, hat sympathische Plakate. Da steht dann drauf, nur auf dem Plakat links, Markus Frohnmeier, das ist ja schon fast witzig. Also sie versuchen tatsächlich jetzt so wie die harmlose Alternative der CDU herzukommen. Wir wissen aber natürlich, der Verfassungsschutz hat 1700 Hardcore-Rechtsextremisten in der Partei gezählt, was ein erheblicher Anteil ist. Und der Flügel um Björn Höcke, also der nationalistische, völkische Flügel, der hat nicht die Mehrheit, aber er ist natürlich eine bedeutende Größe drin. Und das ist das Spannende, die Partei tarnt sich gerade jetzt als nett, freundlich, bürgerlich und hat natürlich im Hintergrund ihre Ideologie relativ wenig geändert. Na, das ist das Spannende. Aber du hast recht, wir reden gar nicht viel der AfD und das ist vielleicht auch ganz gut. Das sollten wir vielleicht auch nicht tun.
Raphael, du hast mir jetzt schon alles vorweggenommen.
Mensch,
alles, was
wolltest
sagen
du denn noch sagen?
Wenn ich jetzt wiederhole, dann langweile ich hier alle.
Nein, aber vielleicht nochmal die interessante Frage. Ich meine, die AfD, kommt dieser Imagewandel an? Also, dass die AfD früher so ein bisschen die radikale Partei der Wutbürger war mit Rabauken, die sich aus dem Landtag tragen lassen und jetzt versuchen sie zumindest mal in öffentlichen Auftritten ein bisschen die freundliche, bürgerliche Alternative zu sein. Bemerkt man das oder ist es jetzt eine Insider-Beobachtung von mir, Politik-Junkie?
Also Raphael, mein Papa hat immer gesagt, Gegenfragen sind unhöflich. Ich stell dir jetzt trotzdem eine.
Ja, mach doch.
Meinst du nicht, das sieht man an den Wählerstimmen, an den Umfrageergebnissen,
das ist
ob das ankommt?
Gute Beobachtung, da hast du recht. Ja.
Also ich glaube, es ist gar nicht von der Hand zu weisen, ob die AfD jetzt tatsächlich alles so meint, wie sie sagt, sei mal dahingestellt. Aber Fakt ist, sie kommuniziert bürgernah und sie kommuniziert auf einer Ebene, die, glaube ich, funktioniert.
Mhm.
Weil es lustig ist, weil sie mit Humor an die Sache herangehen, weil sie irgendwo ihre Kommunikationswege anpassen. Aber das ändert natürlich nichts an rechten Inhalten. Und das sollten wir uns bewusst sein.
Richtig. Und auch vielleicht müssen wir da noch mal kurz über TikTok sprechen. Ne? Da ging es ja um ein TikTok-Verbot, eines der wenigen kontroversen Themen in diesem Landtagswahlkampf. Ja, weil TikTok ist absolut AfD-beherrscht. Ne? Das heißt, da ist die junge Generation dort. Da kann die Linke vielleicht noch ein bisschen mithalten. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? Die Polarisierung der beiden Parteien.
Ich wollte eben sagen, ich würde behaupten, TikTok ist eine Plattform für Radikale.
Absolut.
Irgendwo auch.
Weil sie tatsächlich alles verstärkt, was laut ist.
Alles, was polarisiert.
Und wenn du einmal in einer, meine Generation würde sagen, Bubble drin steckst, dann spült dir dieser Algorithmus ganz von selbst den immer gleichen Content in deinen Feed. Das bedeutet konkret, wenn du dem Algorithmus zu verstehen gibst, dass dir radikale Inhalte gefallen, dann hat er keinen Grund mehr, dir irgendetwas anderes zu zeigen. Sein Ziel ist ja, dich auf der App zu halten und nicht, dass du deinen Horizont erweiterst oder dass er dir irgendwelche anderen Perspektiven aufzeigt. Und genau das ist eben das Gefährliche an sozialen Medien und insbesondere an TikTok.
Absolut. Und das, glaube, das ist das Medium TikTok, das in unserer beiden Generation noch nicht so verbreitet ist, ne, weil das, glaube ich, für die ganz Jungen ist. Vielleicht bist du da drin, aber oder ist es dein Medium?
Also man muss dazu sagen, TikTok kam auf, kurz bevor ich angefangen habe zu studieren.
Mhm.
Und in meinem Studium habe ich mich viel mit sozialen Medien befasst.
Ja, ja.
Und ich glaube, allein deswegen habe ich zum einen ein bisschen Ahnung, wovon ich rede.
Absolut.
Wenn ich, zumindest wenn ich über soziale Medien spreche. Bei allem anderen möchte ich es immer mir das nicht so anmaßen,
absolut.
Aber in dem Fall schon. Und das ist mehr als deutlich, dass die, sagen wir mal so, wir wissen, TikTok kommt aus dem asiatischen Raum. Da sitzen die besten Psychologen dran, die es wahrscheinlich in diesem Raum gibt. Und diese App ist da, um süchtig zu machen und nicht, um dich zu belehren oder dir neue Perspektiven aufzuzeigen, sondern um dich immer weiter in dem zu bestärken, was du sowieso schon empfindest, denkst oder glaubst zu wissen.
Ja.
Punkt.
Genau. Das ist ein schönes Fast-Schlusswort. Jetzt wollen wir noch eine kleine Wette abschließen.
Eine Wette, ja.
Wie geht denn die Wahl aus? Natürlich der große Preis, ne? Aber wollen wir um ein Glas Spezi wetten? Also was Unverfängliches?
Ein Glas? Also, Raphael, ich bitte dich.
Das stimmt.
Eine Flasche.
Okay, eine Flasche, ja.
Die muss frisch geöffnet werden. 0,5.
der Wetteinsatz darf nicht zu niedrig sein. Das ist nicht ganz bei. Eine 0,5 Flasche Spezi, antialkoholisch, ne? Also von daher ganz anständig.
Wichtig und richtig.
So, was wettest du denn? Welche Koalition wird denn uns nach dem 8. März regieren?
So, jetzt müssen wir kurz überlegen, was wetten
die
wir?
Die Pause schneiden wir sowieso raus.
Ja, die Pause schneiden wir sowieso raus. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt sag,
du wettest auf das eine und ich wette aus Prinzip dagegen. Also wette, was dir Spaß macht. Das schneiden wir jetzt raus.
Rieke, schneide.
Aus, sonst fallen wir auf. Was sagt dein Bauchgefühl?
Mein Bauchgefühl? Ich verlasse mich ungern auf mein Bauchgefühl und auf meine Intuition. Aber wenn du meinen Verstand fragst, dann glaube ich, gibt es nur eine Möglichkeit. Und die wird Schwarz-Grün heißen.
Okay.
Auch wenn damit viele, mich eingeschlossen, nicht zufrieden sein werden.
Okay, das ist interessant. Das ist vielleicht eine Koalition, wo viele nicht zufrieden sind, aber vielleicht funktioniert. So, jetzt gehe ich da mal einfach in die Gegenposition, in dem Bewusstsein, dass ich da das Glas Spezi, nein, die Flasche Spezi riskiere, weil das, glaube ich, die riskante ist. Ich glaube, es wird sich nochmal zuspitzen. Vielleicht wird tatsächlich die Deutschland-Koalition doch kommen, weil die drei Partner, die sie wollen, sie gerne abschließen würden und auch ohne die Grünen regieren. Und deswegen würde ich sagen, wir schauen mal so, vielleicht nicht nach dem 8. März, da dauert es noch ein bisschen, aber so am 12. Mai, wenn der neue Ministerpräsident gewählt wird, da würde ich mal sagen, stoßen wir an mit einer Flasche Spezi und gucken mal, ob es die Deutschland-Koalition wird oder ob du doch recht hast, Leonie. Ich bin gespannt.